mir war klar, ich möchte in ein peripheres Haus, also nicht in eine Uniklinik, aber das soll auch ein Haus sein mit verschiedenen Schwerpunkten, wie hier das Haus ein Schwerpunktversorger in der Region ist, ein Traumazentrum zum Beispiel und noch viele andere Dinge. Und was mir persönlich extrem wichtig ist, das habe ich in der Zeit auch im Rettungsdienst gelernt, es kommt ganz viel aufs Team an. Weil das, was wir machen, ist letztendlich absolute Teamarbeit. Und deswegen habe ich ganz gezielt im PJ ausgetestet, wo fühle ich mich wohl. Meinem jüngeren Ich würde ich raten, erstmal durchzuhalten. Egal wie die Umstände sind, wenn man ein Ziel vor Augen hat, sollte man das verfolgen. Weil natürlich zweifelt man manchmal daran. Der zweite Punkt ist, den Humor mitzubringen und die Empathie, die man braucht. Für mich sind das die wichtigsten Eigenschaften, neben dem Medizinischen, was von uns ja allen gefordert wird.
Ein Team, viele Geschichten. Herzlich willkommen zu Wir sind das SAH, einem Jobcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Mein Name ist Christoph Konvent und heute begrüße ich den Arzt in Weiterbildung, Joshua Timm. Er ist Teil unseres Teams der Allgemeinchirurgie und durchläuft gerade die Basis-Weiterbildung Chirurgie. Bedeutet, er lernt nach und nach alle chirurgischen Abteilungen in unserem Haus kennen. Wie es läuft, inwieweit ihm die Erfahrungen aus dem Rettungsdienst heute weiterhelfen und wie er seinen herausfordernden Job mit der Ehemann- und Papa-Rolle unter einen Hut bekommt, das verrät er uns in den nächsten 20 Minuten. Also hört rein, abonniert unseren Kanal und lasst uns gerne ein paar Bewertungssterne da. Und jetzt viel Spaß bei Wir sind das SAH mit Joshua Timm. Ja, herzlich willkommen, Joshua Timm. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Arzt in Weiterbildung hier bei uns am SAH. Wie konntest du deinem letzten Patienten weiterhelfen?
Meinem letzten Patienten konnte ich sehr gut weiterhelfen, dadurch, dass ich einfach da war und emotionale Stabilität geboten habe. Tatsächlich würde man jetzt nicht primär erwarten. Mein letzter Patient war eine Patientin, die eine ganz schlimme Diagnose bekommen hat durch uns. Und ich war leider, in Anführungszeichen, der Erste, der ihr jetzt sagen musste, was da los ist. Und da war es super wichtig, einen Raum zu schaffen, wo man einfach diesen ersten Schockmoment verdauen kann und wo ich ihr sagen konnte, was wir vermuten leider. Und wo ich sie dann versuchen konnte, aufzufangen in dem Rahmen, so wie das geht. Und so konnte ich helfen, emotional und auch im Gespräch einfach da zu sein.
Okay, wir reden gleich weiter. Jetzt bekommst auch du, wie alle anderen, ein paar Fragen aus unserem SAH-Fragebogen.
Der SAH-Fragebogen.
Und der beginnt auch heute mit Alter.
Oh, mein Alter, 32 Jahre.
Größe?
1,87.
Geburtsort?
In Aachen tatsächlich.
Und Lebensmotto?
Mein Lebensmotto, jeden Tag neue Gnade.
Mhm. Du kümmerst dich ums Abendessen. Was gibt's für die Familie? Salat mit Hühnchen, Gemüseauflauf mit veganem Käse oder Pizza vom Bringdienst?
Wenn es nur nach mir und meiner Frau ginge, dann wäre es sicher Pizza, aber mit den Kids muss man so ein bisschen gucken, also wird es das Hühnchen mit dem Salat wahrscheinlich.
Du hast dein Medizinstudium in der Tasche. Was für ein Lerntyp warst du? Der nachtaktive Lerner, der auf den letzten Drücker Lerner oder der auf Lücke Lerner?
Ja, fast alles. Es musste um die Kinder und um den Alltag drumherum gelernt werden tatsächlich. Ich habe mir aus allem was rausgesucht und man musste seinen Modus finden, aber auf Lücke war auch dabei, ja.
Kann ich mir vorstellen. Du bist in einer Karaoke-Bar und kannst dich nicht drücken. Was singst du?
Oh, das ist eine gute Frage. Es wird was von den Backstreet Boys, glaube ich. I want it that way.
Hast du schon mal eine E-Mail abgeschickt und direkt danach bereut?
Ja, habe ich schon. Leider gibt es noch keine E-Mail-Zurückholen-Funktion.
Die fehlt noch, genau. Du gehst ins Kino, was gibt's zu knabbern? Popcorn, Nachos oder eine bunte Tüte?
Immer Nachos.
Mit Käse oder mit Salsa?
Nee, mit Salsa.
Welchem Promi folgst du auf Social Media?
Ein paar, aber der prominenteste ist wahrscheinlich Dwayne The Rock Johnson.
Mhm. Welche Arztserie hat dich wirklich mitgerissen?
New Amsterdam, die ist sehr authentisch.
Vor welcher Hausarbeit kannst du dich erfolgreich drücken? Vom Spülen, vom Wäschewaschen oder Staubsaugen?
Vom Staubsaugen, weil wir einen Roboter haben.
Und einen glatten Boden, ganz offensichtlich.
Und einen glatten Boden, ja.
Welchen Urlaubsort willst du unbedingt nochmal besuchen?
Die Toskana.
Was käme bei euch vielleicht ins Haus? Hund, Katze oder Maus?
Ein Hund.
Kommt auch oder kommt vielleicht?
Ja, als viertes Kind dann. sozusagen.
Okay. Bedienungsanleitungen lesen oder einfach ausprobieren?
Immer ausprobieren.
Bei welcher Fernsehshow wärst du der geeignete Kandidat? Bei Wer wird Millionär, bei The Voice of Germany oder bei Let's Dance?
Ich wünsche mir, bei The Voice of Germany der geeignete Kandidat zu sein.
Aber?
Da muss man am Gesang noch ein bisschen trainieren, okay. Glaube ich.
Ja, kann ja noch werden. Wie oft musst du bei einer Party medizinische Ratschläge geben?
Es kommt aufs Klientel an, aber durchschnittlich oft.
Mhm. Hast du schon mal gesagt, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt?
Ja, privat, aber meine Frau sagt dann immer, lass das.
Danke bis hierher.
Sehr gerne.
Gab es einen bestimmten Moment in deiner Kindheit oder Jugend, an dem du wusstest, ich möchte unbedingt Arzt werden?
Die perfekte Antwort wäre jetzt ja, aber ich wollte erst Pilot werden, kurz nachdem ich Astronaut werden wollte. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren erst der Schule, des Gymnasiums so rauskristallisiert. Das war so mit 15, 16, 17 ungefähr.
Da Pilot und Astronaut klingt auch so, als wäre es ein bisschen früher gewesen.
Genau, Astronaut war ganz früh, Pilot war dazwischen.
Okay. Was war es, was dich an diesem Beruf so fasziniert hat?
Zu unterschiedlichen Lebenszeiten unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, am Anfang war es schon das, was man so idealisiert an dem Job, dass man den Arzt sieht und sagt, oh ja, ich will Menschen helfen. Und das ist ja, was man erhofft, auch so die richtige Antwort, die die Leute hören wollen. Aber später, als ich dann in die medizinischen Berufe reingegangen bin, hat sich das verändert. Und über den Rettungsdienst bis jetzt hin zum Arztdasein waren es viele Aspekte, die dazugekommen sind. Also dass der Job zum Beispiel einem auch was gibt und dass man sieht, dass man helfen kann, dass man Hilfestellung geben kann in Situationen, wo man vorher gedacht hat, das kann man nicht. Solche Aspekte kamen dann dazu.
Du hast es schon gesagt, nach dem Abi war klar, der Durchmarsch wird ein bisschen unterbrochen.
Ja.
Du hast erst ein freiwilliges soziales Jahr bei den Maltesern gemacht.
Genau.
Was hat dir die Zeit gebracht?
Die Zeit war erstmal der Grundstein zur, in Anführungszeichen, Karriere, sag ich mal, also zu meinem beruflichen Weg einfach. Und für mich ist es wichtig, dass ich sag mal, ganz unten angefangen habe, ohne das wertend zu meinen, sondern in einem System, was ja durchaus hierarchisch gestaltet ist, erstmal als FSJler ohne eine Ausbildung, ohne eine medizinische Ausbildung zu starten. Was ich da gelernt habe, sind die Soft Skills, die man später braucht, also um mit Patienten zu reden. Ich habe erst Behindertenfahrdienst gemacht. Das war ganz großartig, weil man da einfach auf der Fahrt nichts machen konnte. Entweder man guckte aus dem Fenster oder man hat mit den Leuten geredet. Und das hat so viel gebracht, das zu üben. Ne? Wie macht man das? Wie kann man auch wertschätzend mit Menschen umgehen? Das war so der Grundstein tatsächlich zu dem Ganzen. Hat gar nicht so sehr medizinisch angefangen.
Hat sich deine Lebenseinstellung auch irgendwie verändert dadurch?
Ja, in beide Richtungen. Also wenn wir jetzt weiter in den Rettungsdienst später vielleicht noch reingehen, das ist so ein bisschen zynisch fatalistisch dazu gekommen, was auch meinen Charakter mitgeprägt hat. Der berühmte Rettungsdiensthumor, ne? Aber auch Aspekte, wo man einfach viel bewusster lebt, wo man Sachen sieht wie Schicksale, aber auch schöne Dinge, wo man helfen konnte, wo man sagt, wo ich nach Hause komme und sage, hey, das war toll, heute haben wir den Unterschied gemacht und was unglaublich bereichernd ist.
Du hast schon gesagt, du bist danach Rettungsassistent geworden, hast die Ausbildung drangehängt. War denn irgendwann der Beruf Arzt in Gefahr oder war das immer klar, das ist eine Zwischenstation?
Da gab es tatsächlich keinen Punkt, wo ich dran gezweifelt habe. Es war, habe ich auch immer so kommuniziert, es war immer klar, dass es eine Station ist auf dem Weg, Arzt zu werden.
Mhm. Dann hat es irgendwann mit dem Studium geklappt. War das denn dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast? Weil, soweit ich weiß, sind ja die ersten Jahre relativ theoretisch. Wie war es für dich?
Ich muss sagen, ich bin jemand, der versucht, seine Zukunft ganz aktiv anzugehen. Das heißt, ich versuche immer aktiv Menschen zu fragen, die in einer Lebenssituation sind, da wo ich hin möchte. Und so habe ich mit vielen Studenten Kontakt gehabt und habe die wirklich ganz offen gefragt, hey, wie ist Studium? Was muss ich mir da vorstellen? Man hat ja vorher keine wirkliche Vorstellung. Und das zu idealisieren, zu sagen, Studium ist nur großartig, das war für mich nicht so. Es war auch ein hartes Stück Arbeit. Und gerade der Anfang ist eine Riesenhürde. Also reinkommen ist eine Sache, aber dann auch drin bleiben. Ne? Und deswegen wusste ich, glaube ich, was mich erwartet, wie es im Detail dann wird, war nochmal eine andere Schiene. Aber dass das Studium eigentlich ein Mittel zum Zweck ist, so habe ich es immer gesehen, das war ein wichtiger Aspekt, der mich auch, da ich sag mal, beruflich am Leben gehalten habe, dass ich da nicht verzweifelt bin, wenn es mal nicht so gut lief, sondern gesagt habe, ey, ich weiß, warum ich das mache, ich weiß, wo ich hin will.
Es kamen ja auch noch ein paar andere Sachen dazu, ne? Du hast auch noch geheiratet, drei Kinder bekommen. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
Das ist eine gute Frage und die ist schwer zu beantworten. Ist vielleicht unbefriedigend, wenn ich sage, es hat halt einfach so funktioniert. Wir wussten, wir möchten früh und gerne Kinder bekommen. Es war alles absolut, ich sag mal so, vorgeplant, weil wir wussten, im Studium werde ich flexibel sein. Und das war auch jetzt im Rückblick eine gute Sache. Ich war sehr präsent. Die Lehre wurde auf online umgestellt wegen der Corona-Pandemie. Das heißt, ich war viel zu Hause und konnte da auch da sein für die Kids, was ich unglaublich toll fand. Und wir haben es Schritt für Schritt gemacht tatsächlich. Und ich glaube, das Wichtigste ist in jeder Hinsicht durch die ganze Zeit, dass meine Frau mich so unterstützt hat auf großartige Art und Weise.
Alleine geht das auch nicht, ne?
Nein.
Wie war das Gefühl, als du dann die Approbationsurkunde in Händen hattest?
Das war ein ganz verrücktes Gefühl. Also einmal war es hier auf dem Gelände der erste Moment, wo mir klar wurde, ich habe das Examen jetzt geschafft. Und verrückt deshalb, weil ich wollte und musste schnell anfangen und habe dann meine Approbation nicht wie alle anderen zugeschickt bekommen, sondern habe die an der Pforte bei der Bezirksregierung in Köln abgeholt. Und das war ein ganz unromantischer Moment. Ich bin aus dem Auto gesprungen und habe die da ausgehändigt bekommen von einem sehr netten Pförtner. Und in dem Moment war irgendwie klar, jetzt hast du das in Händen, da wolltest du immer hin. Und jetzt kannst du durchstarten. Ich wusste ja, dass ich meine Stelle hier sicher habe und konnte dann direkt hier hinfahren und die hier vorlegen und sagen, hey, ich bin da. Das war ganz großartig.
Du hast dein PJ, glaube ich, auch schon hier gemacht.
Zweiter Zerle, genau.
Genau. Jetzt bist du hier Arzt in Weiterbildung. Warum hast du dir das SAH ausgesucht?
Ganz gezielt aus verschiedenen Gründen. Also man schaut sich natürlich um und hat im Studium die Möglichkeiten, Formulaturen zu machen. Das ist das Praktikum des Arztes. Und da schaut man sich die unterschiedlichen Häuser an. Und mir war klar, ich möchte in ein peripheres Haus, also nicht in eine Uniklinik. Aber das soll auch ein Haus sein mit verschiedenen Schwerpunkten, wie hier das Haus ein Schwerpunktversorger in der Region ist, ein Traumazentrum zum Beispiel und noch viele andere Dinge. Und was mir persönlich extrem wichtig ist, das habe ich in der Zeit auch im Rettungsdienst gelernt, es kommt ganz viel aufs Team an. Weil das, was wir machen, ist letztendlich absolute Teamarbeit. Und deswegen habe ich ganz gezielt im PJ ausgetestet, wo fühle ich mich wohl. Und das, was das Haus auch immer wieder betont, gerade wenn man hier als PJler hinkommt, dass es ein familiäres Umfeld einfach ist, das wird hier auch gelebt. Natürlich gibt es da auch Situationen, wo man das nicht immer spürt. Das wäre total idealisiert zu sagen, hey, zu 100% ist das so, aber jede Familie hat Höhen und Tiefen. Und das haben wir gemerkt, auch als PJler sind wir angenommen worden, wie ich es in anderen Praktika so nicht erlebt habe. Und da habe ich gesagt, da will ich hin, in dem Team kann ich aufwachsen beruflich und das ist das, was ich machen möchte hier in der Region.
War denn der Einstieg der Sprung ins kalte Wasser oder wurdest du langsam herangeführt, sage ich jetzt mal?
Ich wurde langsam herangeführt. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen kaltes Wasser. Ich glaube, das ist noch aus der Rettungsdienstzeit. Da mag man das so ein bisschen. Und vielleicht kann man das so sagen, ist das der Grund, warum ich gerne in die Chirurgie gegangen bin, weil man da direkt gefordert wird, auch praktisch das zu tun, was man vorher theoretisch gelernt hat. Und das hat mich herausgefordert gedanklich. Und habe ich gesagt, das möchte ich machen. Das ist ein guter Einstieg auf meinem Weg zum Hausarzt. Und die Kollegen haben es mir unglaublich leicht gemacht. Also nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, dass die einen im Team aufgenommen haben. Und dass man hier vorher ein PJ gemacht hat, war auch für die Kollegen einfach, weil sie kannten mich schon von der Art und Weise.
Lange Zeit nannte man Ärzte in Weiterbildung ja Assistenzärzte. Der Begriff ist ja so ein bisschen irreführend, weil das klingt ja so, als würdet ihr nur assistieren. Das stimmt ja so nicht. Was darfst du und was darfst du noch nicht?
Das ist der große Schritt vom Studenten zum Arzt. Genau. Die Wahrnehmung ist auch ganz unterschiedlich. Also manche sagen, das ist der Herr Doktor, nehmen das auch so wahr. Andere sagen, ja, Sie sind ja der Assistent, wann kommt der Oberarzt? Die Realität ist so, dass ein großer Sprung hinsichtlich der Dinge, die man verantworten muss, passiert. Natürlich gibt es noch eine Führungsebene über uns, Weiterbildungsassistenten. Das sind die Oberärzte in der Leitungsfunktion. Aber ganz viel gerade im Alltäglichen, wenn es jetzt an die Notaufnahme geht, wenn es an die Stationsarbeit geht, liegt ganz viel in unserem Verantwortungsbereich. Das ist auch so der erste Sprung ins kalte Wasser, wo ich nochmal gemerkt habe, da habe ich nicht so mit gerechnet, hey, deine Unterschrift ist jetzt hier die letzte und du bist der Arzt und du bist mit der Unterschrift jetzt verantwortlich. Den ersten OP-Bericht, den man unterschreibt, der erste Dienst, der erste Patient, den man ganz allein in der Notaufnahme sieht und dann am Ende entlässt auf eigene Verantwortung. Das ist wirklich spannend, wo einem nochmal klar wird, wo bin ich hier eigentlich gelandet, ne?
Im positiven Sinn. Hat man da schlaflose Nächte?
Ich persönlich nicht, weil ich kann es gar nicht genau erklären, aber ich versuche meine Arbeit so gut es geht zu machen. Das macht, glaube ich, jeder Kollege und jede Kollegin. Aber mir ist bewusst, dass wir in dieser Zwickmühle stehen, dass man viel verantworten muss und dass es rechtlich auch manchmal schwierig werden kann, alles abzusehen. Und in dieser Diskrepanz habe ich gelernt zu leben, ohne dass ich mich schlecht fühle. Im Rettungsdienst ist es ähnlich. Da übernimmt man eine Garantenstellung in dem Moment, wo man den Einsatz auf den Melder bekommt. Und das ist auch so, dass ich alles Menschenmögliche, was in meiner Macht steht, versuche zu tun. Und mehr kann ich nicht tun. Und dann weiß ich, ich habe alles getan, damit ich mit einem gesunden Gewissen aus der Sache rausgehe. Und so handhabe ich es hier auch. Ich tue alles, was mir möglich ist. Nach bestem Wissen und Gewissen, dann gehe ich nach Hause und weiß, hey, du hast alles getan, was ging. Und dafür werde ich mich gerne verantworten.
Du bist ja zu Hause auch der Papa und musst sozusagen auch dann den Arztkittel ablegen. Ist das die beste Methode, sich abzugrenzen auch von dem, was man hier macht?
Also das ist wirklich eine große Herausforderung. Da muss jeder für sich ein Mittel finden. Ich habe in der Zeit verschiedene Systeme gehabt, wie das funktionierte. Also dass man zum Beispiel mit Kollegen was bespricht, damit man es nicht zu Hause besprechen muss, weil meine Frau ist nicht im medizinischen Bereich tätig und ich darf dir das nicht zumuten, der alles zu erzählen. Hier hat mir total geholfen, dass ich gesagt habe, ganz bewusst, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause, es ist nicht so weit und ich nehme das aktiv als Zeit, wo ich mich manchmal auch zwinge, gedanklich das durchzugehen, was mir wichtig ist. Ich habe 20 Minuten dann Zeit. Wenn ich zu Hause ankomme, muss das im Wald hinter mir liegen, sozusagen jetzt metaphorisch gesprochen. Ich fahre durch so einen kleinen Wald und spätestens da muss klar sein, jetzt musst du durch sein mit den Sachen. Und wenn da dann noch Bedarf ist, das kann dann meine Familie, mein Umfeld auffangen. Aber alles muss davor sonst, ich sag mal, weg sein oder bearbeitet sein. Das ist vielleicht das bessere Wort.
Wo bist du eigentlich zurzeit und mit welchen Patienten hast du momentan zu tun?
Aktuell bin ich in der Allgemeinchirurgie. Grundsätzlich bin ich ja in der Basisrotation Chirurgie. Da rotieren wir alle paar Monate. Und da haben wir ein ganz gemischtes Patientenklientel hier im Haus. Also von den typisch allgemeinchirurgischen Sachen, die vielleicht einem jetzt so primär in den Sinn kommen. Das sind Gallenblasen, akute Entzündungen vom Blinddarm. Dann haben wir auch viele onkologische Patienten, wo wir darmresizierend eingreifen müssen, also ein Stück Darm entfernen, weil dann Krebs sitzt. Und wir sind ja ein Adipositas-Zentrum, das heißt, das Steckenpferd des Chefs ist ja, die Magenbypass- und Magenschlauch-OPs zu machen. Das ist so das Spektrum, was wir bearbeiten.
Was du durchläufst, nennt sich ja Common Trunk Chirurgie. Mhm. Was ist das genau, vielleicht für denjenigen, der es zum ersten Mal hört?
Das hängt ja immer mit der Weiterbildungsordnung zusammen, die wir haben aktuell. Die ist jetzt nochmal neu verfasst worden. Den Common Trunk, so als Begriff, gibt es da gar nicht mehr. Deswegen heißt das jetzt Basisrotation. Was aber Fakt ist, ist, dass die einen Facharzt im chirurgischen Bereich machen wollen, ob es jetzt plastische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Unfall oder Allgemeinchirurgie ist, die sollten mal in verschiedene Bereiche geguckt haben. Und dieser Common Trunk, die Idee war früher, dass man innerhalb von 2 Jahren durch die wichtigsten Stationen durchrotiert. Bei uns jetzt hier im Haus ist noch die Notaufnahme mit enthalten und die Intensivstation, sodass man alle wichtigen Stationen im Haus durchlaufen hat, um einen breiten Blick zu haben für die chirurgischen Dinge, die anfallen können. Weil letztendlich jeder Arzt hier im Haus, der Weiterbildungsassistent ist, muss Dienste machen. Und da ist man in der Notaufnahme und da kann einem natürlich alles begegnen. Und aus diesem Common Trunk heraus kann man dann in die angestrebte Fachrichtung reingeworben werden, rausgezogen werden, wie man es auch immer nennen möchte. Und das ist ein gutes Konstrukt. Ne? Also aus diesem Hauptstamm, so heißt es ja eigentlich, ne? Geht man dann in seinen Zweig rein.
Gibt es denn einen Bereich, den du kennengelernt hast, der dir besonders gut gefallen hat bisher?
Also von allen Bereichen, die ich durchgegangen bin, da waren so die Unfallchirurgie und die Allgemeinchirurgie meine absoluten Favorites. Und ich muss jetzt sagen, von dem Portfolio, was die Allgemeinchirurgie bietet, ist das so, wenn man mich fragen würde, leg dich fest, dann würde ich sagen, wahrscheinlich gerade Allgemeinchirurgie.
Vielleicht kannst du mir mal beschreiben, wie so eine klassische, typische Arbeitswoche aussieht für dich.
Die Arbeitswochen sind in der Chirurgie jetzt zumindest sehr strukturiert. Auch bei uns gehen die Tage von Montag bis Freitag. Aber wir haben unterschiedliche Dinge, die wir an unterschiedlichen Tagen machen. Was alle Tage gemein haben, ist, dass wir morgens mit einer Frühbesprechung starten, nachdem wir uns umgezogen haben. Das hilft total, weil man einmal das besprechen kann, was in den nächsten Tagen operiert wird, das, was ansteht, das, was vielleicht auch die Meinung oder die Einschätzung von allen braucht, von Chef bis Oberarzt zum Weiterbildungsassistent, aber auch Case Management. Und dann bespricht man auch das, was im Dienst vorher passiert ist. Dann geht es auf die Station, wir machen eine Visite, visitieren alle Patienten durch, von Intensivstation bis zur Normalstation und entlassen die, die entlassungswürdig sind. Und dann strukturieren wir unsere Arbeit, sodass jeder von uns einen Plan hat. Auf so einem Papier ist das, was steht an. In der Chirurgie ist es ja so, dass Operationen dann noch durchgeführt werden. Da gibt es feste Einteilungen. Und das ist jetzt das, was sich ändert von Tag zu Tag. Wir haben unterschiedliche Sprechstunden, die wir als Weiterbildungsassistenten mitbetreuen. Da gibt es dann die proktologische Sprechstunde, dann gibt es die allgemeinchirurgische Sprechstunde, dann hat der Chef eine eigene Adipositas-Sprechstunde. Und wir müssen vorstationäre Patienten aufklären. Das sind ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche in der chirurgischen Ambulanz. Das ist so mein Lieblingsort neben dem OP, weil das ist so ein bisschen der Hausarztcharakter. Das ist wie eine kleine Praxis im Krankenhaus, diese Ambulanz. Und da sind wir dann, stellen OP-Indikationen mit den Fachärzten zusammen. Da klären wir Patienten auf, da sind wir viel mehr im Gespräch. Und dann wechselt das so ab, je nachdem, wie wir eingetragen sind. Tageweise steht man dann als Assistent mit im OP oder macht schon seine eigenen kleinen Weiterbildungseingriffe. Und zwischendrin muss man sich strukturieren als Team. Die Struktur gibt im Prinzip der OP-Plan. Das heißt, wir Chirurgen leben um den OP-Plan drumherum. Und alle von uns arbeiten dann, wenn es einen Notfall zum Beispiel gibt, versucht man, das finde ich so cool, das ist diese Teamarbeit, versucht man sich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt einmal einen festen Kollegen, der eingeteilt ist für die zentrale Notaufnahme. Und dann geht man runter und schaut sich da Patienten mit an. Das heißt, das Spektrum von dem, was man sieht, ist jeden Tag super vielfältig. Das ist das auch, was ich so unglaublich spannend finde. Man sieht fast alles im Haus, weil man durch jede Abteilung irgendwie turnt. Aber halt immer um den OP-Plan rum, was ich ganz spannend finde, so als Taktgeber irgendwie. Das ist fast schon eine coole Metapher.
Damit man so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Wochenstunden kommen da so zusammen? Pi mal Daumen.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es gar nicht so viel, wie man meint, wie man so von Ärzten hört, dass die 100 Stunden oder so arbeiten. Es kommt auf einen selbst an. Also als ich angefangen habe, war der größte Sprung gar nicht das medizinische Wissen, wie ich eben schon mal sagte. Aber die Organisation und Struktur ist ja völlig neu. Also bei den kleinsten Sachen, wen rufe ich jetzt an, wie funktioniert das hier im Haus, wie ist der Ablauf? Und die Dinge haben mich am Anfang natürlich gefordert. Und dadurch braucht man für alles ein bisschen länger. Die Kollegen, die super eingearbeitet sind, schon länger da sind, bei denen fluppt es natürlich ganz anders. Und da habe ich am Anfang sicherlich ein paar Stunden mehr gebraucht. Aber es achten schon alle darauf, dass man die Arbeit geschafft bekommt in der Zeit, die ansteht. In Klammern, die Einschränkung. Das ist die Chirurgie. Wenn ein Notfall kommt, wenn eine akute Galle hier liegt, dann stehen wir im OP.
So ist das dann wohl.
Ja.
Wenn jetzt Medizinstudenten zuhören und sich einen Tipp von dir erhoffen, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
Meinem jüngeren Ich würde ich raten, erstmal durchzuhalten, egal wie die Umstände sind. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, sollte man das verfolgen, weil natürlich zweifelt man manchmal daran. Der zweite Punkt ist, den Humor mitzubringen und die Empathie, die man braucht. Für mich sind das die wichtigsten Eigenschaften, neben dem Medizinischen, was von uns ja allen gefordert wird, dass man diese zwei Eigenschaften mitbringt, weil der Humor ist das, was einen manchmal in dunklen oder schweren Zeiten durchbringt, ohne dass man jetzt was lächerlich macht, sondern sagt, hey, ich kann auch Sachen mal mit Humor nehmen, ich kann mit einer positiven Einstellung hier reingehen. So Mindset ist ja auch so ein bisschen das Schlagwort unserer Generation. Und dass man wertschätzend mit den Kollegen und den Patienten umgeht. Natürlich gibt es Kollegen, die man vielleicht nicht so toll findet und andere gibt es, die man super toll findet. Patienten, wo es einfach schwierig wird, wo man denkt, hey, da sind wir jetzt nicht so auf einer Wellenlänge, aber der wertschätzende Umgang ist für mich die absolute Basis zu einem guten Miteinander. Und das fachliche Wissen bringen wir alle mit. Ich glaube, wir sind alle sehr gut ausgebildet durch die Bank weg. Aber das sind so die Extras, die das Leben und die Arbeit lebens- und arbeitswert machen.
Gab es denn in den letzten Monaten Moment, wo du auch so ein bisschen gehadert hast, ob das alles der richtige Weg war?
Ich bin jetzt ein halbes Jahr im Haus. Bis jetzt gab es keinen Tag, wo ich das bereut habe. Es gab Tage, wo es schwieriger war als sonst. Aber bei mir, muss ich sagen, hängt es mehr damit zusammen, wenn die Kinder krank sind. Da gab es mal 2-3 Tage, gerade am Anfang des Jahres, wo man natürlich gerne anders unterstützen möchte. Ich bin auch noch ein bisschen verwöhnt natürlich vom Studium. Da konnte ich einfach mal sagen, komm, den Kurs lasse ich ausfallen. Das ist hier keine Option. Wo ich mir manchmal gewünscht habe, mehr da sein zu können. Aber ich habe nie bereut, die Entscheidung hier zu sein oder als Arzt hier zu arbeiten.
Wie wird die Zukunft aussehen? Was passiert nach deiner Assistenzarztzeit, nach deiner Arzt im Weiterbildungszeit?
Das ist eine spannende Frage. Also der Stand jetzt, wir sprachen ja eben über Ziele, die man verfolgen soll, ist, dass ich Hausarzt werden möchte, das heißt eine Niederlassung als Arzt. Und da braucht man meiner Meinung nach eine breite Ausbildung. Es gibt einen besonderen Begriff im hausärztlichen Bereich, das ist die erlebte Anamnese. Anamnese heißt ja, dass ich den Patient befrage, hey, wie kommst du hier eigentlich hin, was ist vorher passiert, was führt dich zu uns? Und die erlebte Anamnese ist eine solche Patientenvorgeschichte, die man mitbegleitet über Jahre. Und das finde ich besonders spannend. Also wir haben nicht nur den medizinischen Aspekt im hausärztlichen Bereich, sondern wir haben auch einen großen Teil, ich sage es mal ganz pragmatisch, Lebensberatung, und man kennt die Patienten persönlich, weil man sie über Jahre begleitet hat. Und das sind Aspekte an der Medizin, die mich faszinieren, weil wir sagen müssen, klar, es gibt Situationen, wo wir Mediziner ganz gezielt brauchen, wo wir eine fachärztliche Konsultation haben, wo es ein ganz spezifisches Problem gibt, aber ganz viele Dinge, die uns beschäftigen, die auch unsere Gesundheit positiv wie negativ beeinflussen, sind Dinge des alltäglichen Lebens, sind unser Leben drumherum, das Sozialleben, wie beeinflusst uns unsere Umwelt. Und all das spielt damit rein und das finde ich spannend. Das ist eigentlich das, was ich bearbeiten möchte. Und man muss sagen, der Beruf des Allgemeinmediziners, so als Gatekeeper des Gesundheitssystems, so ist es ja eigentlich gedacht, erlebt, glaube ich, auch wieder einen Aufschwung, dass ich viel mehr Kolleginnen und Kollegen sehe, die sagen, hey, ich will da in die Individualmedizin und möchte in der Funktion dem Gesundheitssystem dienen, um es jetzt mal ganz pathetisch zu sagen. Aber ich glaube, das muss eine Renaissance erleben, gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Situation in Deutschland.
Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, dich hier zu halten und dann doch bei uns im SAH zu bleiben. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ich danke dir jedenfalls für deinen Besuch.
Sehr, sehr gerne.
Alles Gute für die Zukunft.
Lieben Dank für das nette Gespräch.
Das war Wir sind das SAH mit Joshua Timm. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann checkt unsere Karriereseite unter www.sah-eschweiler.de oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@sah-eschweiler.de. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.